Glauben Sie an Geister, Doktor?
Ich glaube an nichts, das ich nicht sehen oder untersuchen kann.
Der Kinocast.
Hallo und herzlich willkommen zur quasi Oscar-Ausgabe des Kinocasts am Vorabend der Oscars, nehmen wir nämlich auf. Und wir, das ist der Chris. Hallo Chris.
Moin.
Und meine Wenigkeit, der Erik. Hallo an alle.
Und hallo Erik.
Ja, hallo. Hallo. ihr hört das schon raus, die Katie hat es ein bisschen flach gelegt, also die Grippewelle geht ja um sich. Mich hat es ja auch schon mal erwischt gehabt und... Ja, wir haben aber auch einige Filme gesehen. Wir waren zum einen in der Sneak Preview, haben da einen Film für euch mitgebracht, nämlich Winchester, das Haus der Verdammten. Dann wird es heute noch in der Sendung einen Oscar-Kandidaten geben, den ich geschaut habe. Jetzt nach dieser Nacht werden wir dann auch wissen, ob da was gegangen ist oder nicht, nämlich Die dunkelste Stunde. Und noch neu aus dem Kino, Game Night, haben wir für euch. Der Chris hat sich die neue Serie The Orville angeschaut, über die er berichten wird. Und mal gucken, was uns noch so abseits des Pfades noch so einfällt. Wir beginnen erstmal mit Winchester. Und ich habe erst gedacht, wieso heißt denn der Film, wieso das Gewehr? Aber das ergibt sich relativ schnell. denn die alte Omi, die in dem Haus wohnt, die ein bisschen irgendwie abgedreht zu sein scheint, die ist tatsächlich irgendwie die hat die Firma geerbt von ihrem Mann, der irgendwie verstorben ist. Und es ist quasi, geht es tatsächlich um diese Winchester, um diese Gewehrfabrik, ne? Und diese Frau, die auch gespielt wird von Helen Mirren, hat so eine kleine Meise und ein Psychiater eigentlich Psychologe, der Typ? Doch, ja, eigentlich
der
schon.
Psychologe.
Ja, er ist Psychologe. Der wird angeheuert von der Firma, um zu überprüfen, ob diese Frau, die ja auch noch in der Geschäftsführung tätig ist, ob die noch ganz klar im Kopf ist, mal auf gut Deutsch gesagt, ob die überhaupt noch in der Lage ist, die Firma zu leiten. Ansonsten würden die halt gern mal die Firma dann der Frau entreißen und das quasi an sich nehmen, wenn die für unzurechnungsfähig erklärt werden würde. Und so wird halt unser Hauptdarsteller, unser Protagonist dahin geschickt und soll sich nun mal die Helen Mirren da unter die Lupe nehmen und mit ihr mal, ja, psychoanalytische Gespräche führen in diesem Haus und er kommt dann in dieses Haus, das es auch tatsächlich gibt, das basiert auf realen Begebenheiten. Das ist ein sehr architektonisch verworrenes Haus mit ganz, ganz verschiedenen Architekturstilen, sind da einzelne Zimmer immer rangebaut und Etagen und Flügel angebaut in jeweils immer völlig anderem Stil, weil, wie wir in dem Film erfahren, die Helen Mirren angeblich mit Geistern in Kontakt steht. Und zwar sind das alles welche, die mit den Gewehren ihrer Winchester-Firma umgebracht wurden oder zu Tode gekommen sind. Und die, um den Geistern irgendwie so ein bisschen, dass die sich heimisch fühlen, baut die halt die Zimmer nach, in denen die damals verstorben sind. Also die Geister übergeben ihr dann, sagt sie, in so einer Art Seance die Pläne für das Zimmer und lässt das dann bauen. Also die Baufirma, die hatte auch immer ganz gute Aufträge, einen nach dem anderen. Und was ja auch nicht schlecht ist für so eine Baufirma, da einen sicheren Kunden zu haben, der immer wieder Änderungswünsche hat und so. Und er kommt, unser Hauptdarsteller kommt dann nur hin, gespielt von Jason Clarke, interviewt sie dann halt in so verschiedenen Sessions. Und er kriegt dann ganz klar auch erstmal mitgeteilt, wie es in dem Haus so läuft. Denn da wohnt noch die, was ist das, Nichte, Schwester? Mit Kind,
ja,
oder irgend sowas.
Ja, sie sagt immer die Tante, also wird es, ja. Aber wahrscheinlich die Angeheiratete, oder?
Also er lebt auf jeden Fall noch so eine Frau mit ihrem Kind in dem Haus.
Die verwandt sind.
Die in irgendeiner verwandtschaftlichen Beziehung zu der Helen Mirren-Figur stehen. Und dieses Kind, das ist eh schon ziemlich creepy, das sehen wir nämlich ganz am Anfang. Da sieht das Kind plötzlich Geister und sowas, das ist gleich in der ersten Szene. Und er glaubt natürlich nicht an diese ganzen Geistergeschichten, denkt halt wirklich, die hat irgendwie einen Schatten und dann stellt aber nach und nach fest, na, vielleicht ist da doch was dran, ja, muss man sozusagen. Gedreht ist das Ganze von Michael Spierig oder besser gesagt auch von seinem Bruder, die auch hier auftreten als die Spierig Brothers, nämlich Michael Spierig und Peter Spierig, die zusammen auch schon einen Film gemacht haben, der mir sehr gut gefallen hat, nämlich Daybreakers. Und hat zum Beispiel auch Jigsaw gemacht, den ich nicht so gut fand. Aber ja, jetzt halt Winchester, den ich auch nicht so gut fand. ja, also ich weiß nicht, wie es dir ging. Es war irgendwie, ja, es war irgendwie so altbackener Horror. Irgendwie so ganz, ganz einfach gemacht, nichts Neues irgendwie. Das hat mir irgendwie, diese ganzen Schockeffekte, die es dann so gab, wo es erst so ruhig ist und dann plötzlich, bam, kommt irgendwas. Es hat sich irgendwann ausgelutscht gehabt im Laufe des Films, fand ich. Weiß nicht, wie es dir da ging.
Ähnlich. Also ich habe am Anfang habe ich noch gedacht, okay, interessante Geschichte oder könnte zu einer interessanten Geschichte werden, die dann sich entwickelt zu einem klassischen Horrorfilm, so alte Schule mäßig, hat es allerdings nicht ganz hinbekommen, irgendwie den Schritt dahin. Also da hat mir auch irgendwas gefehlt. Da war ich nicht ganz so glücklich. Und ja, wie gesagt, fangen wir anders an. Es ist kein schlechter Film. Er ist gut besetzt. Eigentlich die Schauspieler fand ich alles und gut. Das Setting war auch sehr cool. Alles. Nur halt, wie du schon gesagt hast, es wird irgendwann dünn, was das angeht. Und ja, es ist eigentlich immer das Gleiche. Es ist der eine böse Geist und plötzlich halten sie alle zusammen. Und war das jetzt schon gespoilert oder?
Nee. Ich weiß nicht, also es gibt ja so viele so Haunted House Filme und ja, ich habe da auch wahrscheinlich zu viele gesehen. Wer sowas noch nicht so gesehen hat, ja, für den mag das vielleicht irgendwie noch überraschend sein oder irgendwie. Man hätte da auch, glaube ich, mehr draus machen können aus der ganzen gruseligen Stimmung. Aber irgendwie am Anfang hieß es ja, dass der Typ, der da in das Haus kommt, der hat selber so ein kleines Drogenproblem. Also er spritzt sich, er nimmt selber immer irgendwelches Opium, knallt sich da irgendwie weg und
er ist so ein Giftzeug irgendwie.
Ja, irgend so ein Opiat da. Dadurch, dass er natürlich Arzt ist, hat er da die besten Zugang dazu. Und er ist dann relativ schnell, also ihm wird dann das Zeug weggenommen, sofort clean. Ja, also er hat zwar noch, er hat zwar noch irgendwas in seinen Adern, und aber ja, also irgendjemand, der da so jahrelang abhängig war, nimm einfach das weg. Ne? So funktioniert es auch mit Rauchern ganz gut. Ne? Das, ja. Einfach mal aufhören, ne? Und dann ist gut.
Ja, natürlich.
Es war halt so alt hergebracht. Ne? Das war halt, du wusstest genau, jetzt kommt gleich irgendwas. Ne? Die laufen irgendwo lang, jetzt kommt was.
Das ist es halt, ja. Also das so, das, da gebe ich dir recht. Also das war schon ziemlich vorhersehbar und das hat den Film so ein bisschen das auch dann gekostet, dass im Endeffekt diese guten Ansätze, die er hatte, sagen wir es so, weil dieses Haus, dieses verrückt gebaute Haus, fand ich schon recht spannend und das gibt's ja wirklich. Ja. Und deswegen habe ich gedacht, na, vielleicht könnte man da noch ein bisschen mehr rausholen, aber ja, nee.
Ich glaube, das Problem war, dass die nicht in dem wirklichen Haus gedreht haben, sondern dass halt in der Kulisse irgendwie nachgebaut haben und die Außenaufnahmen, da hat man auch gesehen, oh, das ist ganz schön viel Tricktechnik, die nicht besonders gut funktioniert hat, mit den Türmchen und so. ja, es ist auch so, weißt du, da werden immer Leute manchmal in Zimmer eingeschlossen und die können dann ohne Probleme durchs Fenster, da ist natürlich alles sofort, sind da so Laufgänge vom Fenster aus, das ist irgendwie alles so total sinnlos.
Ja,
wie gesagt. Vielleicht hätte es den Film besser getan, wenn sie in dem echten Haus gedreht hätten und dann halt noch ein paar mehr Kulissen zur Verfügung gehabt hätten. Aber so, es war irgendwie, nee, es war einfach zu einfach. Und ich sag mal, Helen Mirren, so eine Rolle, hätte ich eigentlich schon noch ein bisschen mehr erwartet, dass sie da eine bessere Auswahl trifft bei der Rolle.
Also, ja, vielleicht hat es für sie einfach besser geklungen.
War halt eher wie so B-Movie oder so. Wenn das so ein B-Movie gewesen wäre, also ohne jetzt so einen hohen Anspruch da mit Star Power und sowas, wenn das irgend so ein, ja, so ein kleiner Film gewesen wäre, Videothek, unteres Regal oder sowas. Ja, mein Gott. Aber so mit so einem Anspruch da und ja, weiß nicht. Dann hätten sie lieber sich vielleicht nicht so sehr an der tatsächlichen Geschichte orientiert und irgendwas Eigenes, Originelles erfunden. Als jetzt sich unbedingt so sehr daran zu klammern und da irgendwo gefangen zu sein. Aber ja, das ist wieder so ein Film, der ist nicht wirklich jetzt so abgrundtief schlecht, dass man sich drüber lustig machen kann. Er ist aber auch nicht gut. Das ist wirklich so ein mittelmäßiger Film. Und es gibt irgendwie im Kino oder in der Sneak Preview oder so, gibt es eigentlich nichts Furchtbares als irgendeinen mittelmäßigen Film. Du kannst nicht gut drüber reden, du kannst auch nicht wirklich schlecht drüber reden. Ich meine, die Schauspieler waren alle irgendwie okay, ja. Aber die Story war auch, ja, okay. Es war jetzt nichts drin, wo du sagst, es war einfach völlig lächerlich oder so. Ganz schnell. Ja. Irgendwie so ein, ich weiß nicht, was habe ich denn überhaupt? Ich bin jetzt beim.
Du hast den 5 Punkte.
Ja, das trifft sehr genau. Also, es ist wirklich so ein 5-Punkte-Film. Hat für mich weder nach oben noch nach unten irgendwie in besonderer Weise ausgeschlagen und ich musste mich jetzt auch wieder ein bisschen anlesen, worum es überhaupt ging in dem Film. Ja, das trifft es, glaube ich, ganz gut. Wo liegst du da?
Ja. Ich bin auch bei 5 Punkten gelandet, weil meiner Meinung nach er einfach aus dem Potenzial, das er hatte, zu wenig gemacht hat. Eigentlich nicht wirklich was gemacht hat. Und so bleibt es am Ende bei guten Ansätzen und das war es dann leider auch schon.
Ja. Oder um es mal mit einem Soundeffekt zu sagen. So, also.
Ja, ja.
Winchester, das Haus der Verdammten. Der deutsche Titel klingt noch besser als der ganze Film irgendwie. Oh, ich sehe gerade, der hat auch andere Titel noch. Arbeitstitel, Winchester Mystery House und The Winchester Widow. Okay. Naja, spannend. Winchester, es erscheint einige in der Sneak zu erwischen. Die Leinwandperlen hatten ihn auch. Ich weiß gar nicht mehr, wie die den fanden, aber ich glaube auch nicht so berauschend. Ja, mal sehen, wer den noch alles so bekommt. Scheint da so durchgereicht zu werden. Starttermin in Deutschland ist, glaube ich, der 15. März, wenn ich es richtig in Erinnerung... Ja, stimmt, 15. März steht hier drin. Ja, mal gucken. Ja, Moviepilot sehe ich auch gerade. So 4,5. Leider schwaches Werk der Spirit Brothers. Die Grundidee ist ziemlich gut. Leider tröpfelt der Film vor sich hin. Keine spannenden Fäden. Ein Horrorfilm für Kinder oder ein Horrorfilm für Leute, die keine Horrorfilme schauen. Das sind halt solche. Ja. Stimmt auch wieder. Naja, dann sind wir soweit durch mit der Sneak Preview von dieser Woche. Wie schaut es denn aus mit dem Tipp für morgen?
Der Tipp für den 5. März 2018, also Sneak Nummer 939, wäre schlicht und ergreifend Verkaufsgespräch.
Oh. Ja. 939, ja, bald die 1000. hier.
Obwohl die 1000. schaffen wir nächstes Jahr dann, ja.
Die Jubiläums-Sneaks, die haben meist nichts getaugt, wenn ich mich da so recht erinnere. Verkaufsgespräch. Oh, hier sind ja schon, ich lese mal hier die Tipps vor. Der Gerrit hat getippt, Kauf mich, ein Film, der mir gar nichts sagt. Jetzt muss ich mal kurz den Link anklicken, den er freundlicherweise mit gepostet hat. Ein Film, der am 11. März startet. Ach so, ist ein russischer Film. Heißt doch im Original Kupilmenja. Das heißt Kauf mich.
Warum redest du jetzt so komisch?
Kupilmenja.
Ja. Du kannst doch Russisch.
Da. Ein bisschen russisch.
Ja.
Das heißt auch tatsächlich, kauf mich. Menja heißt mich. Kupil heißt kaufen, ja. Katja kommt aus einer reichen Familie, ist eine fleißige Studentin, hat gute Chancen auf eine akademische Karriere, träumt aber von einem Leben als Model. Typisch russischer Traum. Ohne ihre Mutter einzuweihen, bewirbt sie sich bei einer Agentur und geht nach Dubai. Ja, und dann, wie es so kommen muss. Dort muss sie feststellen, dass sie stattdessen an einen Zwangsprostitutionsring geraten ist und den örtlichen Scheichs als Escort-Dame dienen soll. Nach einer Weile gelingt ihr gemeinsam mit ihrer Leidensgenossin Lisa die Flucht zurück nach Moskau, wo Katja zu Lisa und deren Mitbewohnerin Galia in eine kleine Wohnung zieht. Die beiden Frauen verdienen dort ihr Geld, indem sie mit reichen Männern aus Hensel und Dubai bleiben können. Also, da wäre es wenigstens noch schönes Wetter. Also, ja. Klingt ja von der Story her irgendwie ganz witzig. Ich glaube, das wäre so ein Film, den kann man das Sneak mal bringen hier. Was waren die anderen Tipps? Gringo hatte jemand, den habe ich gar nicht gelesen hier. weil da stand, war kein Link dabei, da hat es kein Bild. Die Anja hatte Gringo getippt, den habe ich nämlich auch getippt und ich glaube, der kommt sogar, ohne jetzt die anderen da so abzuwerten, die anderen Tipps. Ich glaube, ich habe diesmal richtig gegriffen und zwar ist es mit David Oyelowo. Der spielt einen unbescholtenen US-Bürger mit gutem Job in der Pharmaindustrie und als er mal zu einem Business-Trip nach Mexiko fährt, erfährt er, dass seine Bosse unter anderem Charlize Theron und Joel Edgerton einen intriganten Coup planen und dann gibt es da so eine Szene im Trailer, wo er quasi, wo die quasi wie so ein Verkaufsgespräch machen, dass eben dieser Coup durchgezogen werden soll. Und die müssen dann halt noch verschiedene Leute mit einwerben, die da mitmachen. Oder, was auch noch getippt war, die Stieß in Paris, eine Familie auf Abwägen. Da spielt nämlich der Stieh-Hauptdarsteller Danny Boone, so ein Architekten, der da auch in so diversen Verkaufsgesprächen irgendwelche neue Projekte anbringen muss. Bin gespannt, ob da was davon morgen kommt. Mal gucken, ob ich morgen Abend fit bin. Ich habe ja da zwei Probleme. Zum einen die Oscar-Nacht und zum anderen die Parkhaus-Situation in Stuttgart bei der Sneak, die sich jetzt...
Moment. Mi. Da ist es. Mi. Hey, wer Oscars gucken kann, kann auch ins Kino gehen.
Ja. Ja, das stimmt wohl. Ich schlafe dann aus.
Ja.
Genau, nee, bei uns in Stuttgart, also für alle, die es nicht mitbekommen haben, die gerne in die Sneak gehen, ihr hört ja den Podcast hier, das Parkhaus da bei Metropol ist nämlich jetzt mal wegen Renovierung für die nächsten paar Monate gesperrt. Da müsst ihr nach Alternativen suchen. Wird euch aber nicht schwerfallen, denke ich mal. Okay, wir werfen mal einen Blick in die sonstigen Filme. Ich habe noch einen Oscar-Kandidaten geguckt, damit habe ich eigentlich fast alle gesehen, ich habe sie diesmal nicht alle geschafft. Mir ist eigentlich die eine Woche Irland, wo ich beruflich in Irland war, ein bisschen... eigentlich nicht in die Quere gekommen, weil ich habe ja dort auch Filme geguckt, aber irgendwie hat es mich doch ein bisschen rausgebracht. Ich habe aber jetzt wenigstens noch Die dunkelste Stunde nachgeholt von Joe Wright mit Gary Oldman, der ja den Winston Churchill spielt und der dafür auch für einen Oscar nominiert ist. Die Handlung ist relativ schnell erklärt. Es ist so ein, ja, nicht direkt ein komplettes Biopic über Winston Churchill, sondern wir sehen so wichtige Stationen in seinem Leben. Das sind so 3 oder 4 und eine davon, auf die sich alles zuspitzt, ist eben auch diese Aktion in Dunkirk, wo wir auch diesen anderen Film haben, der Oscar-nominiert ist, nämlich der heißt Dunkirk. Und wo es halt darum geht, dass wirklich fast die ganze englische Armee da am Strand eingekesselt ist von den Deutschen und es gibt keine Möglichkeit, die da rauszuholen. Und dann werden, Achtung Spoiler, kleine Fischerboote eingesetzt von privaten Leuten, die da einfach über den Ärmelkanal fahren und die dort rausholen. Und das war zum Beispiel eine von Winston Churchills strategischen Entscheidungen. Und wir sehen aber hier in dem Film, wird auch so ein bisschen die ganzen Hintergründe porträtiert, denn er ist nicht unumstritten, der Premierminister von England in der schwierigen Zeit, die es dort gibt, und schafft es aber wirklich von einem quasi fast Nobody die Leute mitzureisen. Ist fast so ein bisschen wie bei manchen Fußballtrainern, die erst kommen und sind relativ ungeliebt und dann stellen sich doch so ein paar Erfolge ein. Und aber hier halt für ein ganzes Land. Und ich fand, der Film hatte echt so wirklich so 2, 3 richtig starke Szenen, die mir sehr, sehr gut gefallen haben. Es gibt zum Beispiel eine Szene, die kann ich spoilerfrei erzählen, da fährt Winston Churchill zum Beispiel selber mal mit der normalen Tube, also mit der U-Bahn in London und wird dort erkannt und hat dann, erst so die Leute sind so, hoch, ist der das und so und dann gibt es wirklich ein paar sehr, sehr tolle Szenen und Gespräche und sowas, die fand ich sehr, sehr stark. Seine Frau wird gespielt von Kristen Scott Thomas und der hat auch noch eine Sekretärin oder eine Assistentin, die am Anfang ziemlich mit ihm aneinander gerät, aber auf die wird nachher mehr oder weniger unersetzlich für ihn bei diversen Reden, die er zu halten hat, die ihm das dann schreibt und so. Da sind auch ein paar tolle Szenen mit drin und insgesamt hat es mir ziemlich gut gefallen, der Film. Ich glaube jetzt nicht, dass es der beste Film wird. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob der nominiert ist als bester Film, Die dunkelste Stunde. Habe ich überhaupt gesagt, wie er heißt? Dunkelste Stunde, ne? Jetzt gerade. Nicht am Anfang.
Ich glaube, ja.
also bester Film nicht, aber großartige schauspielerische Leistung. Sowohl Hauptdarsteller Gary Oldman als auch die Nebendarsteller. Also wunderbarer Film. Vielleicht auch, ja, so aus geschichtlicher Sicht, so für die Schule, nicht uninteressant, der Film. Aber geht natürlich.
Ja, wenn Geschichtslehrer hier wäre, der würde sich bestimmt freuen.
Geht natürlich 126 Minuten da. Aber vielleicht so für Ende des Schuljahres, wenn ein bisschen Zeit zu füllen ist für die Lehrer, kann man den mal reinhauen. Da ist eine Doppelstunde weg. Ja, die dunkelste Stunde. Ich sehe gerade, bei IMDb hat er gar nicht so eine hohe Wertung gekriegt. Der liegt hier so bei ungefähr 7 Punkten, 6,5 bis 7. Ich glaube, ich liege ein bisschen höher. Ich liege aber so bei 7,5 von 10 Punkten. Also hat mir schon sehr, sehr gut gefallen. Du hattest jetzt keinen Film geguckt, ne? Nur eine Serie. Nee. Okay,
ich
dann.
Ich habe keine Zeit, um Filme zu gucken. Ich habe. Ja, meine Zeit besteht aus Schule und einem neuen Brettspiel.
Okay. Brettspiel habe ich auch ein Thema für dich. Ich musste auch bei dem Film tatsächlich ein paar Mal an euch denken, weil ihr immer so Spieleabende macht.
Ja, aha.
Ich habe nämlich den Film geguckt, Game Night. Und. Ah. Ja, sagt ihr was? Also spielt Rachel McAdams mit und Jason Bateman, den man kennt, zum Beispiel Arrested Development oder ja, diverse andere coole Filme. Und der Film hat so einen Humor, den ich sehr, sehr mag, muss ich gleich mal voranstellen. Der hat so einen Humor ungefähr wie Kill the Boss oder so. Weißt du, so ein bisschen ja, Erwachsenenhumor, das ist jetzt keine wirklich ganz simple Komödie, da steckt schon einiges drin und ganz viele Querverweise, viele Sachen für Nerds, viele Filmthemen, Filmzitate. Und in dem Film geht es darum, dass die beiden sind ein Paar, Rachel McAdams und Jason Bateman, und die veranstalten immer Spieleabende. Da laden sie ihre Freunde ein, spielen sie mal alles Mögliche. Dann haben sie einen creepy Nachbarn, das ist wieder dieser Typ, hat man letzte Sendung schon mal, wo ich nicht auf den Namen gekommen bin. Das ist der bei Fargo in dieser Netflix-Neuverfilmung auch mitgespielt hat und den man durchaus kennt. Verdammt, wie heißt der jetzt? Bin letztes Mal schon nicht drauf gekommen. Ich muss mir den Namen irgendwann mal merken, weil der scheint... Jesse Plemons spielt wieder mit. Der spielt den Nachbarn, einen Polizisten, der seit einiger Zeit von den Spieleabenden ausgeschlossen wird, weil eigentlich hatten die immer nur mit seiner Frau einen guten Draht und seine Frau hat sich aber von dem getrennt und ja, der ist halt ziemlich creepy jedes Mal, wenn die rausgehen und dann müssen sie immer verheimlichen, dass sie Spieleabend machen. Wenn die ganzen Freunde kommen, müssen sie irgendwo ganz anders parken und so und dann irgendwie hinkommen. Und Jason Bateman hat einen Bruder, gespielt von Kyle Chandler. Den könnte man kennen, der hat zum Beispiel bei Manchester by the Sea im letztjährigen Oscar-Kandidaten auch den Bruder gespielt, der diese Herzkrankheit hatte. Und der spielt hier den Bruder, der irgendwie sehr erfolgreich ist, irgendwie an der Börse ganz viel Geld gemacht hat. Und Jason Bateman stand irgendwie sein ganzes Leben unter dem Schatten von seinem größeren Bruder. Und Jason Bateman und Rachel McAdams, die wollen auch Kinder bekommen und sind dann bei so einer Fruchtbarkeitsärztin und die sagt dann, ja, er hätte irgendwie ein Problem und so. Wahrscheinlich liegt es auch daran, dass da irgendwie noch irgendwas mit seinem Bruder, weil der immer unter der Fuchte von seinem Bruder stand und weil der jetzt wieder ja bald zurückkommt in die Stadt, dann könnte es sein, dass er da noch nervöser wird und dadurch irgendwie unfruchtbar. Keine Ahnung, völlig hanebüchene Erklärung dafür. Auf jeden Fall erscheint dann der Bruder plötzlich dann bei dem Spieleabend und sage, ja, alles super hier. Aber pass mal auf, den nächsten Spieleabend machen wir dann bei mir im Haus und so, da kommt ihr alle vorbei und eigentlich wollen sie es gar nicht, weil es hat sich so eingebürgert, das immer da bei den anderen beiden zu machen. Aber trotzdem lassen sich dann darauf ein und besuchen dann irgendwie so ein paar Wochen dieses wirklich schlossartige Haus von seinem Bruder, was dann Jason Bateman noch mehr einschüchtert. Und dort kündigt er an, dass er ein Spiel, kennst du den Film The Game mit Michael Douglas? Was quasi wie so ein Reality-Spiel. Und er hat gesagt, ja, da so eine Firma angehört und die machen da so ein echtes Spiel. Und zwar wird jemand entführt und alle müssen versuchen rauszufinden, oder wohin der entführt wurde und müssen ihn rechtzeitig retten, weil ansonsten stirbt der. Und wer das schafft, das Spiel, wer das gewinnt, der bekommt sein Auto. Das ist irgendwie so ein Ford Stingray. Ein ganz tolles Ding, was Jason Bateman schon in der Jugend immer haben wollte und was sich aber jetzt sein älterer Bruder gekauft hat. Einfach mal so, ne? Und dann beginnt tatsächlich, oder dann scheint dieses Spiel zu beginnen, aber es ist dann halt wirklich bitterer Ernst. Also, wie man sich's halt denken kann. Das ist halt so ähnlich wie in der Bill Murray-Komödie hier, Agent 00 Nix. Und dann sind halt wirklich die Personen, die Spieler, die spielen halt dann in Anführungszeichen dieses Spiel, nicht wissend, dass es eigentlich bittere Realität ist, dass da wirklich übelste Gangsterbanden damit aktiv sind. Und dann passieren so viele wirklich absurde Sachen. Und dann macht der Film noch etliche Wendungen, wo du dann gar nicht mehr weißt, was jetzt Phase ist. Und das will ich mir natürlich nicht verraten. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich habe da richtig Spaß gehabt bei dem Film. Wirklich sehr empfehlenswert. Also es hat mit dem Spiel selbst hat's wenig zu tun. Es geht dann einfach darum, dass sich dann halt so die Pärchen bilden, die versuchen wollen zu gewinnen. Und jeder kriegt irgendwelche Hinweise und geht diesen Hinweisen nach. Und dann überschneiden sich tatsächlich diese Hinweise des eigentlichen Spiels mit der tatsächlichen Story, also mit dem tatsächlichen Thema. Und es ist einfach total abgefahren. Es sind wirklich nur wenige Szenen drin, wo ich gedacht hatte, boah, das hätten sie jetzt mal lassen können. Aber ansonsten wirklich ein spaßiger Film für Erwachsene. Muss ich auch sagen, also sind wirklich sehr viele derbe Witze drin, und aber auch für Filmfreaks und Nerds, da kommen wirklich Filmzitate ohne Ende, da ist alles dabei. Das will ich jetzt natürlich nicht verraten. Wirklich ganz absurde Szenen. Toller Film. Ist jetzt am 1.3. gestartet. Unbedingt reingehen. Wer so Filme wie Kill the Boss oder sowas mag, so in der Art Game Night angucken. Wer hat das eigentlich gedreht? John Francis Daly und Jonathan Goldstein. Ich gucke gerade, der hat sonst eigentlich eher als Schauspieler was gemacht. Was hat er sonst gemacht? Oh, der hat vorher gemacht Vacation. Wir sind die Griswolds. Oh, das ist nicht gerade eine gute Referenz, der Film. Okay, also danach dürfte jetzt nicht gehen, liebe Zuhörer. Und der andere war auch bei Vacation mit dabei. Nee, also danach würde ich nicht gehen, weil der war nicht so besonders. Der war echt lustig hier. Game Night, ja, empfehlenswert.
Ja.
Hätte ich gerne das nie gehabt. Aber kann man nichts machen. Ja. Ist halt so. Ich war ja eben ein paar Mal nicht. Dann wäre da vielleicht ausgerechnet da gekommen, wo ich nicht war. du hast eine Serie? Oder nee, Quatsch, jetzt haben wir ja immer Filmstarts erstmal. Die
Film- ist noch bei Filmen.
Ja.
Kinocharts und Neustarts.
In den Charts sieht es wie folgt aus. Und ich würde dich da mal bitten, den ersten Platz zu raten. Ich lese mal vor Platz 10. Wir fangen mal an mit 11, ist Heilstätten. Und da haben wir ja immer noch das hier.
Einen wunderschönen guten Tag, mein Name ist Fresh Torge und ihr könnt mich bald im Kino sehen, im Film Heilstätten. Und jetzt viel Spaß mit der Sendung Kinocast.
Ja, bald ist natürlich verkehrt, weil läuft schon.
Fresh Torge?
Ja.
Habe ich kennengelernt.
Ich sehe, du hast die letzte Sendung nicht gehört, da haben wir es nämlich ganz am Anfang.
Nee, ich kam zu gar nichts.
Ja. Also Heilstätten mit Fresh Torge und anderen YouTubern, die in dieses Sanatorium gehen, ist Platz 11. Ja, ich habe es nicht gesehen. Platz 10, Shape of Water, das Flüstern des Wassers. Kann ich nicht wirklich empfehlen, den Film. Aber stehe ich ziemlich allein da. Platz 9, Die Biene Maya, die Honigspiele. Platz 8, Wunder. Platz 7, Red Sparrow, den ich gern sehen würde. Platz 6 ist Game Night, tatsächlich vor Red Sparrow. Platz 5, Die kleine Hexe. Platz 4, Wendy 2. Platz 3, Die Verlegerin. Platz 2, 50 Shades of Grey, befreite Lust. Und was ist Platz 1?
Black Panther.
Ja, richtig, warst da nicht drin. Hast nichts geschafft.
Nee, ich war noch nicht
drin. Sehe schon.
Ja, wie gesagt, ich bin froh, dass ich montags die Sneak schaffe.
Oh, na da. Okay, also Black Panther, weil ich hätte eigentlich schon mal irgendwann gern mal von irgendjemand, vielleicht kann ja jemand, der einen Kommentar schreibt, mal irgendwie, ob der gut ist oder so. Ich meine, das ist Platz 1 jetzt schon, zweite Woche, glaube ich.
Ich habe was gehört, aber ich weiß nicht, ob ich dir das sagen sollte.
Ja, Spoiler oder was?
Nee, nur, dass er fürchterlich langweilig sein soll.
Okay, na dann ist das schon mal eine Aussage.
Jetzt
bin ich mal gespannt, ob sich noch jemand...
Habe ich gehört.
Es starten ja folgende Filme neu und davon interessiert mich einer sehr. Es startet Operation 12 Strong. Das ist dieser Kriegsfilm, der auch in verschiedenen anderen Sneaks lief, leider nicht bei uns, über diese US-Spezialeinheit, die nach dem 11. September irgendwie in Afghanistan unterwegs ist, mit Michael Shannon auch, Chris Hemsworth, Michael Pena, Arthur und Claire mit Josef Harder hier, dem Österreicher, wo wir eigentlich alles mögliche in der Sneak hatten mit dem, aber den jetzt nicht, eine Tragikomödie über zwei Selbstmörder, die eine letzte Nacht gemeinsam verbringen, bevor sie ihr Leben beenden. Oh, klingt nicht gerade nach einem Feel-Good-Movie hier. Ah, da gab es doch mal diesen englischen Film nach der Geschichte von Nick Hornby, A Long Way Down. Ist ja fast so ähnlich. Kennst du das? Von dem Autor von High Fidelity hier.
Das kenne ich, ja.
Ja, Death Wish, der interessiert mich nämlich. Der startet diese Woche. Ab 18 Jahren freigeben von Eli Roth in Klammern Hostel mit Bruce Willis und Vincent D'Onofrio und Elizabeth Shue. Ein Rache-Thriller mit Bruce Willis, der vom Familienvater zum Rächer mutiert, als er nach der Ermordung seiner Familie das Gesetz selbst in die Hand nimmt. Ist ja wahrscheinlich ein Remake von dem alten Charles Bronson. Klassiker. Ja, mal sehen, ob er auch jemand seine Uhr fressen lässt. Den muss ich sehen, den Film. Den gab es lange Zeit nur in einer ganz übel geschnittenen Version, den alten Charles Bronson-Film. Ja. Okay, also der interessiert mich. Ich sehe gerade, mich interessiert noch mehr. Aber der jetzt gerade nicht so. Das Vielmachglas mit Matthias Schweighöfer und Jella Hase. Eine Komödie, natürlich mit Matthias Schweighöfer, als ziellose Teenagerin und Jella Hase als ziellose Teenagerin, die einen fantastischen Roadtrip unternimmt, um endlich zu sich selbst zu finden. Nee, was mich eigentlich interessiert, ist nämlich Molly's Game, Alles auf eine Karte. Von Aaron Sorkin mit Jessica Chastain, Idris Elba und Kevin Costner. Drama nach einer wahren Geschichte um die Olympionikin Molly Bloom, die sich zur Pokerprinzessin entwickelt. Den hattet ihr in der Sneak, als ich nicht da war. Der würde mich tatsächlich interessieren. Was ist das hier? Fühlen Sie sich manchmal ausgebrannt und leer? Eine Verwechslungskomödie mit Lina Beckmann in einer Doppelrolle als Paartherapeutin Luisa und deren zweites Ich, die naive Ann, die alles durcheinander bringt. Och, klingt ja nach einer lustigen Komödie aus Deutschland. Mit Charlie Hübner und Benno Fürmann. Lucky startet noch ein lakonisches Drama mit Harry Dean Stanton in seiner letzten gefeierten Rolle als 90-jähriger Eigenbrötler Lucky, der nicht mehr viel Zeit zu leben hat. Dann eben dieser Coupé Mania, Kauf mich, dieser Film, läuft an, wissen wir ja schon jetzt die Story. Ein Digimon Adventure, Tree, Chapter 4, Lost. In dem vierten Teil haben die Digi-Ritter mit den Nachwirkungen des Reboots der digitalen Welt zu kämpfen. Okay. So, oh, was läuft denn hier noch? Ach nee, das sind alles. Nee, da läuft nicht. Okay. Ja, dann waren das die Neustarts. Und dann, jetzt schauen wir doch mal, was du da für eine Serie mitgebracht hast.
Serien.
Eigentlich nur eine, nicht Serien. Eine.
Ja, wollte ich gerade sagen. Serien ist.
Welche denn?
Nicht schlecht. Ich habe The Orville gesehen. Und zwar gab es ja schon vor längerem mal die Ankündigung, okay, da kommt eine neue Serie, eine Weltraumserie von Seth MacFarlane. Und wir kennen Seth MacFarlane bestens von natürlich Filmen wie Ted oder A Million Ways to Die in the West, den viele schlecht fanden. Ich fand den ganz lustig eigentlich. Oder natürlich von Family Guy, der Erschaffer von Family Guy. Und ja, er macht eigentlich das, was er möchte. Und zwar ist, glaube ich, auch das wieder ein Traum von ihm gewesen, eine Weltraum-Sci-Fi-Serie zu machen mit einem Raumschiff. Und das ist sowas wie eine Hommage an Star Trek, würde ich mal sagen. Eine absolute Hommage. Und ja, so ist eben auch The Orville. Ich habe jetzt die ersten beiden Folgen gesehen, die liefen auf einem Privatsender, der bekannt ist, solche Sachen zu zeigen. Darf man den sagen, ohne dass es Werbung ist?
Puh, hier kannst du auch Werbung machen. Das ist doch,
kannst du
sagen, ja, also dass es ProSieben ist. Wir sind doch hier nicht im öffentlich-rechtlichen Radio oder so.
Es lief auf ProSieben, aber es gibt natürlich noch andere tolle Privatsender wie RTL, Sat1, Kabel1.
Jetzt hast du ja richtig Werbung gemacht.
Ja, wir müssen ja alle gleich behandeln. Ja gut, auf jeden Fall, es geht also bei The Orville, das ist der Name des Schiffs, geht es eben darum, um die Missionen des Raumschiffs im Weltall, bei unendlichen Weiten. Und ja, also ich habe jetzt, wie gesagt, die ersten beiden Folgen gesehen. Ich finde es ganz cool. Ich muss nur sagen, es ist relativ nett eigentlich auch. Also es könnte ruhig ein bisschen mehr Action und Tiefe wahrscheinlich noch vertragen und ich befürchte, dass es das nicht geben wird. Trotz alledem ist...
Oh doch.
Ja, es ist was? Ist es?
Oh doch, da kommt noch was.
Okay, da kommt noch was, okay. Also wie gesagt, es ist so, ja, ich finde die Animationen des Raumschiffs, finde ich ein bisschen fad, muss ich sagen. Das Raumschiff an sich mit den drei Antrieben gefällt mir persönlich jetzt relativ gut, weil ich das irgendwie schön finde, wie sich das aufbaut. Und die Kulissen von der Brücke und so, also was ich auch noch ganz aktuell finde, fällt mir gerade noch spontan ein, die Orville, also das Raumschiff, hat ein Panoramadach. Und das finde ich toll. Hat nicht jedes Raumschiff. Und ja, wie gesagt, die Kulissen erinnern doch sehr, sehr stark an Star Trek. Und auch die Alien-Rassen, wo da sind, erinnern auch an Star Trek und die ganzen Serien. Und ich denke auch, da wird dann die Stärke der Serie liegen. Einfach, dass es einfach mal eine Star Trek-Serie, Star Trek-artige Serie ist, die halt das alles mal auch mit einem kleinen Augenzwinkern versieht oder mit einem größeren Augenzwinkern. Und ja.
Ja, das Coole ist ja bei The Orville, finde ich ja, die ganze Charaktere, die zusammengewürfelten. Also seine, ja, sein erster Offizier wird gespielt von einer Frau, was seine Ex ist. Also da ist schon eine ziemliche Brisanz da drin und führt natürlich auch zu sehr vielen Komplikationen. Und dann haben sie noch so eine Art Roboter mit so zwei blauen Augen da.
Ja.
Und dann haben sie noch so eine Art, so ein Klingonen. Du bist jetzt noch nicht bei der Folge, wo der ein Kind kriegt, oder?
Ja doch, am Ende der zweiten Folge kriegt das Kind. Und
Das war eine doofe Folge.
Die zweite Folge mit dem Zoo?
Das war eine doofe Folge, wo der das Kind kriegt. Also das fand ich irgendwie blöd. Aber da kommen noch bessere. Also das schwankt sehr stark.
Vielleicht muss man dazu sagen, es ist eine Spezies, die hat nur männliche... es ist nur die männliche Gattung und pflanzt sich fort, indem sie Eier legen.
Ja,
und allein diese Idee finde ich einfach großartig. Ich fand, in der ersten Folge war das Viech gut, durch das er durchrennt, diesen Schleimbobbel, der sich dann wieder zusammensetzt. Den fand ich cool. Ich hoff, dass der nochmal kommt.
Und ja, jetzt wie gesagt, einige lustige Ideen.
Ja, es sind ein paar lustige Ideen schon jetzt erkennbar. Es fehlt noch bisher diese, oh mein Gott, das ist zum Wegwerfen lustig, aber ja, es ist aber nicht so Blödhumor. Also es ist bis jetzt eine ganz nette Serie. Ich möchte es auf jeden Fall weitergucken, weil auch der Erik ja sagt, ey, das wird noch viel, viel besser. Ich bin ja schon gespannt und ja, läuft wann dienstags, glaube ich, auf ProSieben jetzt.
Okay.
Ich glaube.
Ja? Achso, auf Deutsch. Ich habe es im Original geguckt.
Ja, du hast ja schon natürlich
nicht, wie es funktioniert dann. Aber klingt ja so, als würde es auch funktionieren auf Deutsch.
Ja, hat es. Also für mich hat es funktioniert auf Deutsch jetzt erstmal. Deswegen.
Weil gerade so, also bei Family Guy, wenn ich das auf Deutsch gucke, dann versuche ich immer zu übersetzen und den wirklichen Witz hinter der Übersetzung zu erkennen teilweise. Und mir geht es dann auch manchmal so, gerade wenn so wenn Filmzitate, die nehmen dann, wenn die das synchronisieren, nehmen die nicht das tatsächliche Filmzitat, wie soll ich es nennen, also nicht das so, wie das in dem tatsächlichen Filmzitat auf Deutsch genannt wird, sondern übersetzen halt einfach das, was er auf Englisch sagt. Und das passt meistens nicht. Das ist immer ein bisschen schwierig.
Ja, okay.
Aber vielleicht kann man bei ProSieben sein, die nicht in zwei Kanal tun. Dann kann man doch vielleicht doch umschalten.
Das müsste ich jetzt verifizieren. Das kann ich dir so nicht sagen.
Kann ich hier nebenbei machen, oder? Ich schalte mal um.
Ja, mach das doch nebenbei, während ich nicht mehr weiß, was ich über The Orville sagen soll. Das finde ich schon mal gut.
ProSieben als...
Nein, also wie gesagt...
Kommt gerade The Revenant... Die Rückkehrer? Nee, das kommt zum Beispiel nur auf Deutsch. Ach nee, da ist gerade Werbung. Werbung
kommt nur auf Deutsch.
Werbung gibt es nur auf Deutsch. Also, könnte sein, aber ja, echt lustig. Also ich finde es halt eher so ein bisschen so Galaxy Quest-mäßig. Weniger jetzt als Hommage an Star Trek, sondern mehr so, hey, was könnte man da eigentlich machen mit diesem ganzen Universum? Ich fand's, das kam ja quasi fast zeitgleich raus mit der neuen Star Trek-Serie auf Netflix mit Discovery. Und ich fand das total angenehm, weil die Star Trek-Serie auf Netflix, die ist ja extrem düster. Die ist ja wirklich, gerade am Anfang, die ersten Folgen, wo du überhaupt noch nicht wusstest, wo geht das jetzt lang, das war ja extrem düster, was da für eine Welt aufgemacht wurde. Und da fand ich das so erfrischend, jetzt eine Folge davon zu gucken oder eine Folge Orville zu gucken, weil das einfach so eine völlig quietschbunte Welt, alles lustig. Irgendwie, das fand ich echt gut.
Ja, wie gesagt, das ist halt mal was anderes.
Also kann man durchaus gucken, die Orville. Also sei mal.
Ja, auf jeden Fall mal im Auge behalten. Sagen wir es so, auf jeden Fall mal im Auge behalten. Und
kriegt er auch eine zweite Staffel. Ja. Also kann er nicht so schlecht sein.
Ja, eben.
Ja, ja, ich freue mich dann auch, wenn es weitergeht dann mit der zweiten Staffel. Aber hat bestimmt, ich glaube, wir haben ja auch schon mal irgendwann hier in der Sendung drüber geredet, aber wenn es jetzt mittlerweile noch jemand geschaut hat, damals gab es, glaube ich, keine Kommentare weiter dazu, dann schreibt doch mal einen Kommentar. The Orville, wie hat es euch gefallen? Ich weiß, die Steff hat es, glaube ich, auch geguckt. Da hatte ich, als wir da unten waren in Tübingen bei ihr und den Stern gebastelt haben, hat sie, glaube ich, da was ja erwähnt. Okay, ansonsten sonstige Themen. Kates Filmrätsel, sie hat ja gemeint, da kam nichts zurück jetzt an Mails oder so, würde ich sagen, wir lassen das Thema erstmal, sie ist so jetzt sowieso nicht da. Ich könnte höchstens mal noch auflösen, was ich für ein Rätsel hatte beim letzten Mal. Ich hatte ja das Filmzitat, wenn du vorhattest, mir das Leben zu versauen, hättest du früher kommen müssen. Und das ist aus dem Film High Fidelity. Und ja, wenn es da gerade kein besonderes Feedback gibt zu dem Thema Filmzitate, dann lassen wir das auch erstmal. Und, oh, ich sehe gerade, was ist denn hier? Star Wars. Worum geht's da?
Hä?
Bei dir steht was drin? Star Wars?
Entschuldigung, ich war gerade irgendwie so, hä? Das ist ein Brettspiel.
Ach so, das ist dein Brettspiel. Ah, okay.
Genau.
Imperial Assault. Assault.
Ja.
Okay.
Möchtest du darüber jetzt was erfahren?
Ich weiß nicht, steht ja bei dir drin. Ich dachte, du möchtest das ja als Thema jetzt hier.
Steht unter sonstige Themen. Du hast gesagt, du sollst reinschreiben.
Ja, klar. Deswegen wundert mich jetzt, genau, dass du jetzt plötzlich nicht mehr drüber reden willst. Obwohl das.
Nein, um Gottes Willen. Ich rede da sehr gern drüber, weil ich habe da schon sehr, sehr viel Zeit für verschwendet. Was heißt verschwendet? Es ist ein Strategiespiel, Imperial Assault, für 2 bis 4 Spieler, habe ich mir inzwischen sagen lassen. Und es geht um Missionen rund um im Star Wars Universum. Also ein Spieler ist quasi der Spielleiter, der spielt das Imperium und der Rest spielt Rebellen, die jetzt nicht unbedingt so bekannt sind. Also ich zum Beispiel für meinen Teil spiele jetzt gerade mit einem Wookie namens Garkan. Von dem hast du wahrscheinlich noch nie gehört.
Das ist Spoiler, der kommt erst im nächsten Film.
Ja, auf jeden Fall spielt man da quasi verschiedene Missionen. Und zwar wird dann immer so vorgelesen, das Szenario und was dann quasi die Rebellen erreichen müssen oder was die Rebellen einfach schaffen müssen in einer vorgegebenen Anzahl von Spielrunden und halt auch, wann die Spielrunden enden. Und ja, in den allermeisten Fällen, wenn man dann irgendwie eine Tür öffnet oder ein Terminal aktiviert, passiert natürlich was Unvorhergesehenes. Und es ist ganz cool, weil es ist aufgebaut auf verschiedene Missionen. Insgesamt, boah, weiß ich jetzt nicht ganz genau, wie viel auswendig, aber ist auch nicht so wichtig, weil man erhält am Ende jeder Mission Belohnungen, egal ob man es geschafft hat oder nicht. Und es hat wohl auch nicht so die Riesenauswirkung auf das Endgame dann. Also es gibt eine abschließende Mission. Und ja, das Schöne an dem Spiel ist einfach, dass die Karten und die Missionen sehr unterschiedlich sind und dann natürlich die Spielfiguren. Und die Spielfiguren sind halt wirklich den Star Wars Charakteren nachempfunden, nur halt nicht angemalt. Und es gibt da eine ganze Community im Netz, wohl inzwischen, die das anmalt und auch Videos, Tutorial-Videos reinstellt. Und wie es eben der Zufall so will, der Fabi, der ja auch immer gerne mit in die Sneak kommt, oder eigentlich immer dabei ist, der malt tatsächlich diese Figuren an. Also die sind halt wirklich so wie groß sind die? Vielleicht ein bisschen größer wie eine Büroklammer, also höher. Ein bisschen
die höher malt er an.
Ja, vielleicht noch ein bisschen, also ich sage ja ein bisschen größer.
Mit einem winzigen
vielleicht eher so, ja, so wie ein 9-Volt-Block, sagen wir es so, ein 9-Volt-Block
mit ungefähr. Mit einem Ohrenstäbchen anmalen oder.
Ja, so in etwa. Und die malt er an und die malt er so detailgetreu an. Und das verleiht diesem Spiel einen unglaublich tollen Flair auch noch. Und ja, dadurch, dass eben vieles anders ist, wie es bei einem normalen Brettspiel oder so einfach ist und es auch ganz viel auch Würfelglück wieder ankommt und du dir Strategien überlegen musst, aber dann halt das auch wieder über den Haufen wirfst. Wenn du dich wirklich drauf einlässt, landest du urplötzlich in einer Star Wars Welt, die uns beiden, glaube ich, total gefällt. Und ja, dann lebst du da wirklich mit, dann fieberst du da mit deinen Charakteren mit und guckst, was passiert. Also aktuell ist es jetzt in der Mission, die jetzt zuletzt, die wir jetzt zuletzt gespielt haben, es war am Freitagabend. Und ja, man macht Freitagabend tatsächlich noch Brettspiele. ist es dann so, dass die Helden gefangen wurden, und weil es war auch völlig eigentlich fast eine auswegslose Mission, und jetzt sind meine Helden gefangen und ich weiß noch nicht, wie es weitergeht. Also ich weiß nur, dass sie sich irgendwie befreien können, und da gibt es natürlich auch immer so Gastauftritte, also Han Solo hatten wir jetzt auch schon mal drin, den gibt es als Figur, Obi-Wan Kenobi gibt es als Figur, Darth Vader gibt es auch als Figur und dann natürlich auch als Charakter in dem Spiel, der auch ab und zu mal auftauchen kann. Und es ist einfach cool, es ist wirklich cool. Es macht sehr, sehr viel Spaß, es kostet teilweise auch echt Zeit. Also so eine Mission dauert zwischen 60 und 120 Minuten, je nachdem, wie man vorankommt. Und ja, oder halt auch im Umfang der Mission. Und ha, ich bin mal gespannt, wo die erste Runde enden wird.
Okay.
Also ich kann es nur empfehlen. Es klingt jetzt wahrscheinlich im ersten Moment so ein bisschen bescheuert und verrückt, aber ich glaube auch, Erik, das würde, glaube ich, auch dir gefallen.
Klingt auf jeden Fall interessant, so mit Star Wars und so.
Ja, ja, es gibt vor allem, gibt es jetzt auch noch eine interaktive App dazu, wo du eintragen kannst, welche Teile du hast von dem Spiel. Also gibt es natürlich auch Erweiterungspacks und was weiß ich was alles. Vor allem, es gibt halt auch die Spielfiguren zum Nachkaufen. Also es gibt R2-D2 und C-3PO gibt's. Es gibt Yoda, gibt es übrigens noch nicht, der wird wahrscheinlich aber noch kommen. Aber es gibt halt wirklich alle bekannten Figuren. Es gibt Chewbacca gibt's, klar, Han Solo habe ich schon erwähnt, Vader gibt's, Prinzessin Leia gibt's, Luke Skywalker gibt's, Darth Maul gibt's auch und so weiter. Also es gibt halt dann immer wieder verschiedene Missionen dazu. Jabba, der Hutt gibt's, und es macht einfach Spaß.
Verkleidet ihr euch da auch, wenn ihr spielt?
Nein.
Okay.
Wir sind ja keine Freaks. Nein. Nicht übertreiben.
So Cosplay gleich. Also,
ja, Cosplay gleich.
Alle sitzen da.
Ja, das war sehr als lustig. Also wir saßen jetzt letztens wirklich am Freitag auch zusammen, und es war dann noch eine vierte unbeteiligte Person dabei, und ich habe dann gemeint, ja, ist schon ein bisschen abgefreakt, was wir hier machen, und es kam nur ein Aha. Aha. Aber es macht Spaß, und das ist es einfach. Es ist fesselnd, es macht Spaß, und wie gesagt, Erik, ich glaube, ja, wir müssen dich da mal mit einplanen, mit einschleppen. Und dann guckst du dir das mal an. Ich glaube, das wäre sogar was für dich. Das würde dich anfixen.
Okay. Klingt interessant. Klingt interessant.
Ja, also was wir machen, ist, dass nebenher grundsätzlich irgendein Soundtrack von Star Wars läuft.
Okay. Ich höre tatsächlich auch gerne auf Arbeit, da gibt es so Soundtrack-Radiosender. Ich weiß nicht, ob du sowas kennst, kann ich auch mal was empfehlen. Gibt zum Beispiel einen, also über Shoutcast habe ich hier so eine App, die heißt Radio Tuner. Und da musst du einfach mal nach Cinemix suchen, zum Beispiel. Cinemix. Und da kommen halt so Scores, also nur so Score-Musik, ne? Ist halt immer total cool, wenn da, hast du Kopfhörer auf oder so und kommt dann irgendwie, fängt so ein Soundtrack an, denkst, das kennst du irgendwo, versuche ich drauf zu kommen, und dann, wenn ich nicht drauf komme, dann mache ich halt mal das Display an und dann sehe ich hier, was weiß ich, The Green Mile oder so. Die haben halt echt gute Soundtracks, Cinemix kann ich auch empfehlen, kommt doch öfters mal Star Wars oder so, das erkennt man natürlich relativ schnell, zumindest die bekannteren Themen. Ja. Und das ist richtig gut, weil da ist jetzt kein Text drin oder so, der einen ablenkt, das sind halt wirklich nur so die Scores.
Okay.
Könnt ihr auch mal reinhauen.
Ja, ja. Könnte passen, ja.
Cinemix. Ja, und jo, das ist auch mal vorgemerkt. Imperial Assault. Wenn ich das bei Amazon finde, werde ich es mal mit verlinken. Und ich habe bei dir da noch was
massiv rein. Ganz arg viele von den Figuren halt auch. Also deswegen.
Okay. Dann, ich habe hier noch was mit reingeschrieben bei dir. Ich weiß nicht, hier Eishockey, Olympia. Ist da was geplant bei pausent.net? Sondersendung über die Helden oder sowas da?
Also prinzipiell müssen wir ja diese Welle nicht mitreiten, weil wir sind ja eh speziell.
Ihr wart ja schon vor der Welle da.
Ja, eben. Und wir wussten auch, wie das ausgehen wird. Nein, das ist einfach eine schöne Geschichte, und wir hoffen jetzt einfach mal, dass das wirklich einen kleinen Eishockey-Boom auslöst und es einfach dem ganzen Sport gut tun wird, was da passiert ist. Und das ist, man darf nicht vergessen, also es steht jetzt demnächst auch die Eishockey-WM an in Dänemark, aber jetzt ist erstmal Playoffs
natürlich, in Deutschland. Wer kennt es nicht, das Eishockey-Land Dänemark?
Ja, die sind dafür bekannt, dass sie gegen Deutschland sehr gerne mal gewinnen. Ja. Und deswegen, wie gesagt, die Kirche im Dorf lassen. Du musst es realistisch einschätzen, aber es könnte gerade jetzt in der Zeit, wo vom Gefühl her immer mehr Leute die Schnauze voll vom Fußball haben, weil was ist beim Fußball noch in der Bundesliga noch spannend? Der Abstiegskampf, der ab Platz 5 beginnt und der Rest oben ist eh Bayern und fertig. Und das hat beim Eishockey anders. Das ist völlig unberechenbar und ich hoffe wirklich, dass ganz viele Leute einfach mal sagen, hey, jetzt schaue ich mir doch ein Spiel an, völlig egal wie und wann und wo, sondern einfach mal machen, einfach mal in die Halle gehen und sich das anschauen und dann von der Atmosphäre einstecken lassen. Das ist eigentlich der große Wunsch und dann gerne auch mal die Kids aufs Eis schicken. Das ist, ja, ich habe es bei mir in der Familie auch, meine Nichte spielt selbst bei den Stuttgart Rebels Eishockey. Die hat jetzt am Wochenende ein Turnier in Bietigheim gehabt mit den Bietigheim Steelers, klar, und dann waren noch dran die Jungadler Mannheim und Schwenningen war, glaube ich, auch noch da. Also ein top besetztes Turnier eigentlich und da schauen eigentlich dann auch für gewöhnlich nicht nur Trainer oder so vorbei, sondern auch mal ein Spieler, wenn sie wirklich Zeit haben. Und die Jungs sind, die Eishockeyspieler sind so unglaublich bodenständig, dass wenn man dann wirklich vom Fußball kommt und sich das anschaut, man denkt erst mal im ersten Moment so, hey, das kann jetzt nicht dem sein Ernst sein, das ist ein ganz normaler Mensch, der halt einfach ja die schönste Sportart ausübt, die wir haben. Und deswegen einfach mal hingehen, einfach mal angucken. Ich kann mir fast nicht vorstellen, dass es dann keinem gefällt.
Ja, da geht's.
Erik, wann gehst du?
Eishockey ist nicht ganz so meins da.
Ja, Erik, wann gehst du jetzt hin?
Nein, Eishockey ist nicht ganz so.
Ja, du musst jetzt auch überlegen, hier Krimitschau, kennst du ja auch.
Stimmt, tatsächlich, aber das waren meistens, ich kenne da welche, die da hingegangen sind. Das sind nicht welche gewesen, mit denen ich was hätte zu tun haben wollen, sagen wir es mal so.
Vielen Dank, ja.
Nee, mit den speziellen Fans dort in Krimitschau, ja. Will ich ja, mal so okay. sagen. Weil das,
aber Krimitschau hat sich jetzt auch wieder für die Playoffs qualifiziert.
Das ist sehr DL2. Schön für die Krimitschau, trotzdem.
Und natürlich muss man auch noch vielleicht noch erwähnen, also, bei uns jetzt hier in der Region Schwenningen hat es jetzt tatsächlich in die erste Playoff-Runde geschafft, trifft dort auf Wolfsburg.
Tatsächlich gesehen, seit zig hundert Jahren hat es mal wieder geschafft, habe ich gesehen.
Ja, richtig. Und das ist für dort ist es echt eine Riesensache. Und das ist einfach nur, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ja Mannheim-Fan und das ist so ein bisschen, Mannheim-Schwenningen ist so ein bisschen schwieriges Verhältnis. Und trotz alledem drücke ich den Wild Wings da extrem jetzt die Daumen. Und ich habe auch da auch noch die Aussage offen, dass wenn die Wild Wings das in die Playoffs schaffen, dass ich vorbeifahre und ich werde also jetzt aktiv schauen, ob ich doch noch irgendwie an eine Karte komme und ich werde dann auch eventuell auch nach Schwenningen fahren, weil, wie gesagt, auch die kleineren Standorte gehören dann einfach mal unterstützt.
Ich bin dann eher so, sag mal, Richtung Basketball oder so, dann würde ich eher mal zu MHP, Riesen gehen, in Ludwigsburg hier oder so, aber das habe ich auch noch nicht geschafft. Ich war ja auch schon in den USA beim Basketball spielen. Ab früher in den 90ern habe ich das viel geguckt, dann auch in der Nacht mit Aufstehen und so. Das war schon.
Ja. Ja, es ist halt, wie gesagt, ich bin ja auch fürs Finale, fürs Goldspiel bin ich ja auch aufgestanden.
Eishockey habe ich immer, Olympia gucke ich da. Ich bin so ein Nationalmannschaftsgucker, würde ich fast sagen. Also wenn es
Fußball. Ja, aber dann ist er ja noch schöner, weil also genau. Nationalmannschaft hat ja da jetzt überzeugt.
Genau, aber jetzt so Verein nicht auch noch. Nee, das kriege ich nicht alles geregelt bei mir. ja, aber was auf jeden Fall mir gerade noch eingefallen, Gamescom ist jetzt wieder ja gefixt bei mir sozusagen. Das heißt, ja, wer da mit oder wer auch zufällig da ist, dann meldet euch mal. Ich habe schon wieder die üblichen Rückmeldungen bekommen, die sich auch Karten organisiert haben. Aber jetzt schon mal planen, ne? 21. oder 22. August werde ich mal dort sein und dann mal so abchecken, was da so Neues geht an Spielen und so. Also sprich
21. oder 22. August, warte mal, ich gucke gerade mal.
Ja, geht jetzt nicht mehr. Zu spät. Ja gut, würde vielleicht noch was gehen. Also da müsstest du aber dich bei Zeiten mal melden. Also gut, für den 22. gibt es ja ganz normal Karten. Ja, eben. Da kann man ganz normal, gerade das ist ja der erste normale Besuchertag.
Ich weiß ja gar nicht, ob ich da in Deutschland bin oder irgendwo anders.
Uiuiui, hey, der Weltenbummler hier.
Ja.
Unglaublich. Na gut, so, ich werfe mal einen Blick rein, was ihr so bei Amazon geshoppt habt in der letzten Woche und damit den Kinocast unterstützt habt. Hier hat jemand ein flaches Netzwerkkabel bestellt, 7,5 Meter, einen tragbaren DVD-Player mit, was? Ich mal kurz aufrufen. Hier fürs Auto, hier so für Kinder. Ein tragbarer DVD-Player mit wieder aufladbarer Batterie und schwenkbarem Bildschirm. Unterstützt SD-Karte und USB. Aha, ist ja cool. Was ist das? Sitzbank, Sitzhocker. Was ist das? Ein grauer Würfelhocker. Ah. Ja. Okay. Ja, das war's. Vielen Dank an alle, die sich hier irgendwie wiedergefunden haben und damit den Kinocast ein kleines bisschen unterstützt haben. Und mich hatten auch einige gefragt, wegen Oscar-Tippspiel, ob es da was gibt. Es gab ja diesmal jetzt keins beim Kinocast. Es wird nächstes Jahr wieder eins geben, bloß dieses Jahr habe ich es einfach rein zeitlich und beruflich und so weiter. Hatte ich echt so viel um die Ohren, da habe ich das irgendwie nicht geschafft. Und ich war auch heute ganz froh, dass ich jetzt nicht die Auswertung habe machen müssen. Also, aber nächstes Jahr wird es hoffentlich etwas entspannter abgehen und dann, ja, soweit wie ich da zumindest vorausblicken kann, kann es nicht versprechen, aber da wird es auf jeden Fall wieder was geben. Ansonsten, für alle, die jetzt die Sendung noch hören, jetzt an dem Abend, das laden sich ja dann schon einige mal runter, nachdem die hochgeladen ist, wird wieder in der Nacht einen Oscar-Chat geben. Das heißt, wenn ihr auch in der Nacht die Oscar-Verleihung live schaut, kommt gerne zu uns auf kinocast.net. Da seht ihr jetzt oben schon rechts so einen Button, der nennt sich Oscar-Chat. Und da klickt ihr einfach drauf und dann könnt ihr euch da einloggen in den Chat und dann werden wir uns ein bisschen austauschen über die Gewinner oder die Verlierer oder was auch immer, was da so passiert, wenn sie wieder falsche Umschläge ziehen und sowas. Jawohl. Ansonsten, ja, ich habe mir jetzt nochmal den Namen rausgesucht von dem lieben Herrn, der quasi mit seiner PayPal-Spende das erste halbe Jahr Serverkosten spendiert hat. Das war nämlich der Jürgen H. Punkt. Ohne jetzt den Nachnamen nennen zu wollen. Vielen Dank an Jürgen H. Punkt für das Sponsoring der Serverkosten. Und
Dankeschön.
Dankeschön, ja. Wenn ihr auch irgendwas uns zugute kommen lassen wollt, guckt einfach bei kinocast.net, gibt es oben so einen Punkt, der heißt Danke für eure Unterstützung. Da findet ihr diverse Möglichkeiten von Auphonic-Zeitspenden über PayPal, über Bitcoin, Direktüberweisung oder eben Amazon gibt es auch die Möglichkeit, einfach dort was bestellen. Okay. Ansonsten, wenn du nichts weiter hast, Chris?
Viel Spaß bei den Oscars, wollte ich dir wünschen.
Danke, danke. Ich werde mal gucken. ja, dann vielen Dank fürs Mitmachen. Vielen Dank an euch, liebe Hörer, fürs Zuhören. Ach, halt, wir hatten einen Kommentar. Fällt mir gerade ein. Ha, die Steff hat nämlich vorhin gerade noch geschrieben, sie hatte auch Molly's Game in der Sneak. Nach Kates absolut positiver Kritik hat sie sich total gefreut. Sie hatte voll Lust auf den Film. Leider hat sie dann doch zu große Erwartungen, denn der Film konnte sie nicht so überzeugen. Das Positive, die Story war spannend und wurde großartig geschauspielert. Aber ihr hat auch die Art und Weise gefallen, wie Dinge erklärt wurden. Aber handwerklich war das ein super Film. Aber leider hatte der Film wirklich seine Längen. Er hat sich gerade zum Ende hin sehr gezogen. Und dann, das hat man auch bei der Stimmung im Publikum gemerkt. Irgendwann haben die Leute neben mir angefangen, auf ihr Handys zu schauen. Es waren wirklich Erzählstränge dabei, die für die Story nicht notwendig gewesen wären und sie nur künstlich verlängert haben. Von der Stimmung und Story her hat sie der Film an Miss Sloan erinnert. Und Jessica Chastain hat auch einen ähnlichen Charakter gespielt. Aber ihr hat Miss Sloan deutlich besser gefallen und sie gibt 7 von 10 Underground-Poker-Runden. Du hast ja den anderen auch gesehen, ne? Molly's Game, oder?
Ja.
Und? Fandst du so?
Ich fand ihn ganz cool. Okay. Ganz cool. Doch, war cool, cool gespielt, coole Story. Ordentlicher Film.
Alles klar. Na dann, hört rein bei pausentee.net beim Chris seiner Eishockey-Sendung und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dann. Tschüss.
Ciao.
Bis bald im Kinocast.
Jetzt habe ich total vergessen, hier das eine Ding einzuspielen.
It's bullshit. I did not hit her. I did not. Oh, hi, Mark.
Gar nicht eingespielt.
Boah, ich sehe gerade, das ist sensationell.